Liebe Be Proud Podcast Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und diesmal ist es eine doppelte Folge geworden. Ich habe mich getroffen über einen digitalen Videocall mit der lieben Liz Königbauer. Sie ist Sparring-Partnerin und Organisationsentwicklerin bei Nine Spaces, beziehungsweise auch mitverantwortlich für das Magazin Neue Narrative. Und wir haben uns dann vertieft in ein Gespräch zu ganz verschiedenen Themen, haben, wenn man im Kontext das Ganze mal darstellen wollen würde, zum Thema New Work, also neue Arbeitswelten, Organisationsentwicklung, Teamkultur und alles, was dazugehört, gesprochen und haben dann gemerkt, dass uns eigentlich eine Stunde Zeit nicht reicht und haben uns dann beide auch die Zeit genommen, unser Gespräch einfach sehr, sehr lange laufen zu lassen, weil wir glauben, dass sich manche von euch dann wirklich was rausziehen können. Somit hört ihr jetzt die erste Folge einer Doppelfolge mit mir und Liz und dazu wünsche ich jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß. Bitte beachtet aber auch unsere Shownotes, auch während den beiden Folgen. Wir haben nochmal die Links mit aufgenommen, vor allem bei Nine Spaces ist es ganz, ganz spannend. Gibt es ganz verschiedene Tools und Methoden, die ihr euch praktisch holen könnt, aber auch das Magazin Neue Narrative haben euch nochmal verlinkt, eine unserer Hauptlektüren, wo wir auch selber als Schmidt und Kreative ganz, ganz viel rausziehen, ganz viel lesen und was ich ganz, ganz, ganz spannend finde, ist, dass das Magazin aufgebaut ist wie ein guter Workshop. Somit schon mal viel, viel Spaß bei unserer aktuellen Folge beim Be Proud Podcast.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Okay, ja, liebe Liz, herzlich willkommen bei uns im Be Proud Podcast. Vielleicht zu Beginn unsere obligatorische Frage. Wer sitzt denn eigentlich vor mir und was ist denn heute deine Rolle und deine berufliche Aufgabe?
Ja, Marco, erstmal tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und bin ganz vorfreudig auf das Gespräch mit dir. Wie du mich schon angekündigt hast, ich bin Liz, ich bin Organisationsentwicklerin bei Neue Narrative und bin da vorwiegend für die Beratung unserer OrganisationskundInnen verantwortlich. Das heißt, ich bin Sparring-Partnerin, Begleitperson für alle Menschen in Organisationen, die sich mit unseren Tools und allem, was wir in Inhalten von Neue Narrative Seite zur Verfügung stellen, transformieren wollen, ihre Zusammenarbeit verbessern möchten und auch eben Organisationskultur und Struktur neu denken wollen.
Ich hoffe, es ist so spannend, wie es klingt und so aufregend. Wie kommt man denn einerseits beruflich dann zu dem Themenfeld einerseits und wie kommt man dann quasi auch zu neuen Narrative?
Ja, sehr gute Frage. Ich starte mal damit, dass ich glaube, ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich sagen kann, ich liebe meinen Job und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich ihn gefunden habe. Ich glaube, es gibt keinen Job, der so gut zu mir passt und in dem ich das Gefühl habe, so wirksam zu sein, das mal so zu Beginn. Aber es war auch ein langer Prozess bis zu dem Punkt. Denn ich habe also so rückwirkend eher klassisch als Betriebswirtin gestartet, habe so die super konventionelle BWLerinnen-Karriere hingelegt. Also ich habe so diese ganzen großen Konzerne und Organisationen abgeklappert, die so auf der DAX-Liste stehen. Also ich war im Automobilsektor, habe im Investmentbanking gearbeitet, ich habe bei zwei sehr großen Beratungsunternehmen gearbeitet. Also sprich so diese klassische Corporate-Laufbahn durchlaufen. Habe dementsprechend viele Organisationen von innen gesehen. Und gleichzeitig auch festgestellt, dass es nicht die Art und Weise, wie ich glaube, dass Organisationen auf der einen Seite zukunftsfähig sind und auf der anderen Seite, wie ich glaube, dass wir Führung und Zusammenarbeit leben sollten. Ich hatte immer den Eindruck, da ist so viel mehr drin und wir können irgendwie Strukturen bauen, Prozesse bauen und anders miteinander in Interaktion treten und anders zusammenarbeiten, wodurch wir alle am Ende ein besseres Ergebnis haben, mehr Freude empfinden und auch wirksamer sind in Bezug auf die Frage, wozu wir denn als Organisation, als Team am Ende beitragen. Und ich habe damals ja, so mein Ass im Ärmel gezogen, nachdem ich 10 Jahre im Konzernumfeld tätig war und habe noch meinen Master gemacht im Bereich Organisationsentwicklung und Consulting in Rotterdam. Und das war für mich der Beginn einer großen Liebe mit dem Thema, wie können wir Organisation und eben gerade Führung und Zusammenarbeit neu denken. Und das war für mich so der Start in diese Welt. Und ja, da bin ich dann immer tiefer eingetaucht und habe auch in meinem letzten Job, bevor ich für Neue Narrative eingestiegen bin, als ich ein Startup in Hamburg geleitet habe mit 108 MitarbeiterInnen, mich auch zum ersten Mal selbst ja, ausprobieren dürfen und habe die komplette Kultur und Struktur über den Haufen geworfen und habe dementsprechend Führung kompetenzbasierter verteilt, hat mehr auch investiert in eine starke Feedback-Kultur, in die Themen wie psychologische Sicherheit, ja, und auch in eine neue, produktivere Meeting-Kultur, weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wo wir generell sehr viel rausholen können.
Ja, super spannend.
Ja, und
Das
ich.
heißt, du hast quasi in deinen bisherigen Firmen auch keine Chance gesehen, das zu bewegen und wolltest quasi dann eher wie bei, ich sag mal, Neue Narrative eher so auf der Metaebene mitarbeiten bei dem Thema oder hast du eh nochmal was für dich Neues dann gesucht nach dem Master?
Ja, also ich habe schon den Eindruck gehabt in den Organisationen, in denen ich bisher tätig war, dass ja zumindest zu dem Zeitpunkt die Offenheit und die Bereitschaft, wirklich auch Wandel einzuleiten, eher begrenzt war. Das lag sicher auch daran, dass die meisten größeren Organisationen oder Konzernen einfach die letzten 20, 30 Jahre genau auf diese Art und Weise auch zusammengearbeitet haben und auch gar nicht wissen, welche Alternativen gäbe es denn und wo würde ich denn auch überhaupt anfangen. Und auch da dementsprechend die Angst groß war vor Machtverlust oder vor Produktivitätsverlust oder einfach auch es viel Widerstand gab in eher vermeintlich softere Themen wie Teamzusammenhalt oder auch ja, Arbeitskultur zu investieren. Also ich hatte den Eindruck, dass ich da eher oftmals so allein auf weiter Flur war und habe dann auch den Eindruck gehabt, ich brauche ein Umfeld, das selbst neue Arbeit oder Arbeit anders lebt und denkt, also wo ich selber auch mich inspiriert fühle durch mein eigenes Umfeld und gleichzeitig aber auch mit Organisationen zusammenarbeiten darf, die schon eine gewisse Bereitschaft mitbringen, wo die Tür schon so zumindest einen Spalt weit offen ist, die zu sagen, hey, lass uns doch zumindest mal einen Piloten machen, lass uns doch zumindest mal in einem Team schauen, wie es anders gehen kann. Und wenn das gut funktioniert, das weiter in die Organisation zu skalieren. Und das ist eine Vorgehensweise, eine Herangehensweise, die mich deutlich mehr motiviert als immer so. Es gibt im Englischen den Ausdruck pulling a dead horse, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Als gefühlt immer so gegen Windmühlen zu kämpfen, alleine, im Vergleich zu dort zu starten, wo schon die Lust da ist, wo schon die Energie da ist. Ja, ohne dass vielleicht schon das Wissen da sein muss oder die Erfahrung da sein muss, wie es denn gehen kann und was das auch konkret bedeutet. Aber zumindest die Menschen in den Organisationen oder in den Teams aufgeschlossen sind, sich auszuprobieren und diesem Gefühl nachzugehen, wie könnte es denn anders gehen und was wäre denn dann noch für uns drin? Und da reicht mal so ein Anfangsimpuls und das habe ich jetzt bei Neue Narrative.
Ja, wenn jetzt heute jemand bei euch anklopft und sagt, Mensch, wir würden euch mal die Türe ein bisschen aufsperren, kommt doch mal zu uns rein und sprecht mal mit uns. Was sind es heute für typische Firmen? Also wer meldet sich bei euch? Gibt es da einen gewissen, ja, ein gewisses System von Firmen, die auf euch zukommt? Oder sagst du, es ist wirklich die komplette Vielfalt?
Tatsächlich ist das die komplette Vielfalt, was mich auch sehr überrascht. Also meine Hypothese oder meine Annahme am Anfang wäre gewesen, dass es eher so die coolen, hippen Berliner Startups sind oder relativ moderne Agenturen, die Lust haben, unsere Tools zu nutzen oder auch uns eben als BegleiterInnen oder SparringpartnerInnen reinzuholen. Aber tatsächlich ist das die ganz große Bandbreite. Also wir arbeiten schon auch mit Startups zusammen, die von Anfang an sich anders strukturieren und von Anfang an ihre Organisation anders aufbauen wollen. Das heißt, weg von diesen klassischen hierarchischen Pyramidenstrukturen hin zu wollenbasierter Arbeit, eben kompetenzbasierter Führung, verteilter Führung. Und auch eher flacheren Strukturen wie die Organisation in Kreisen, die ja auch deutlich agiler ist als so diese Matrix-Organisationen, die wir eher aus größeren, mittelständischen oder auch sehr großen Organisationen kennen. Genauso wie Startups, die eher in Richtung Skalierung unterwegs sind. Also sprich, weil am Anfang bei einem Startup ist es ja völlig wurscht. Da macht jeder alles. Und da brauchst du keine Strukturen, baust du dir
Nur einen guten
keine
Vibe.
großen, genau, da brauchst du einen guten Vibe, du brauchst wahrscheinlich eine große Leistungsbereitschaft und ganz viel Anfangseuphorie, aber da brauchst du noch nicht viel Organisationsentwicklung. Da stellst du dir die Fragen noch nicht, wie wir Verantwortung verteilen, wer jetzt eigentlich was macht und wie wir eben auch Rollen oder Positionen stärkenbasiert entwickeln können. Es ist, wie gesagt, am Anfang völlig irrelevant. Aber wenn du plötzlich von 5 Menschen auf 30 oder 50 gehst, dann ist es extrem wichtig, weil dann wird es in ganz vielen Organisationen super schnell super ineffizient. Es entstehen Konflikte, es entsteht ganz viel Chaos, oder zumindest Unsicherheit, Ambiguität. Wer denn jetzt eigentlich was macht, was so die relevanten Fokusbereiche sind, worauf wir uns jetzt tatsächlich auch fokussieren wollen. Wir haben vielleicht 10 verschiedene Vorstellungen davon, wo es denn eigentlich hingehen soll, was unsere Vision ist. Also dann wird es spannend und dann kommen wir auch oft mit rein, um zu unterstützen. Gleichzeitig, und hier um auch nochmal deine Frage zu beantworten, arbeiten wir genauso mit ganz klassischen mittelständischen Organisationen, die sich öffnen wollen und auch feststellen, so wie wir es bisher gemacht haben, so funktioniert es irgendwie nicht mehr so richtig. Ich bin irgendwie als Führungskraft überfordert. Ich hab irgendwie den Eindruck, meine Teammitglieder könnten deutlich mehr auch Verantwortung übernehmen, eigene Entscheidungen treffen. Aber ich muss immer so in letzter Instanz Dinge absegnen und komme eigentlich gar nicht mehr dazu, die richtig wichtigen Themen zu bearbeiten, die ich eigentlich als relevant sehe, wo ich eigentlich den Eindruck habe, das ist eigentlich mein Job als Führungskraft oder als Manager meines Teams, auch eher darauf zu schauen, wo es denn hingeht mit der Organisation, was der Markt mit uns macht, wie wir uns darauf bestmöglich vorbereiten, sondern die eben in diesem Klein-Klein untergehen und gleichzeitig aber auch vielleicht noch eine Konfliktkultur haben, die auch bedeutet, dass ich ständig am Konflikte lösen bin, weil mein Team Schwierigkeiten hat, sich offen, wertschätzend, radikal ehrlich Feedback zu geben. Und ich muss da ständig intervenieren, um zu schauen, dass mein Team gut zusammenarbeitet. Ja, das sind alles so Themen, die in diesen eher bürokratischeren oder klassisch hierarchischeren Organisationen immer mehr auftreten, gepaart natürlich mit der Erkenntnis, wir sind zu langsam. Es ist nicht nur so, dass wir überfordert sind und unsere Strukturen irgendwie uns lähmen intern, sondern dass wir auch gleichzeitig merken, wir kriegen keine Talente mehr, wir innovieren nicht mehr schnell genug, also die Produktentwicklung schreitet nicht mehr schnell genug voran. Wir verlieren irgendwie am Markt, was Neugewinnung von KundInnen betrifft. Das heißt, es sind nicht nur innere Themen, wo es knirscht und wo es Unzufriedenheit gibt, sondern es sind eben auch oft so die Herausforderungen durch einen komplexen, immer unsicherer werdenden Markt, die auch dazu führen, dass viele Geschäftsführer in mittelständischen Organisationen, auch produzierenden Branchen, die sagen, naja, wir müssen da jetzt was tun. Und da reicht es vielleicht nicht mehr nur, irgendwie noch ein kleines Beratungsprojekt oder ein Beratungsteam von außen reinzuholen, sondern wir wollen, und das ist ja auch gerade unser Ansatz, unsere Leute, unsere MitarbeiterInnen befähigen, diese Prozesse auch selbst von innen heran voranzutreiben, also uns das Wissen eigentlich reinzuholen, weil wir auch der Überzeugung sind, dass es eher Methoden braucht, Und dass es eigentlich in jeder Organisation sehr smarte, sehr fähige Menschen gibt, die einfach nur die richtigen, ja, Tools oder Handwerkzeuge an die Hand gegeben brauchen, so, um eigene Prozesse voranzutreiben. Mhm. Weil die Leute wissen eh am besten, wo der Schmerz liegt und wo es brennt. Und dann ist auch oft die Bereitschaft am größten, auch da direkt anzugreifen und eben nicht den nächsten großen Change-Prozess anzukündigen, der eh nur für viel Widerstand sorgt, oder sowas wie einen New Work-Transformationsprozess einzuführen, der wahrscheinlich auch eher kritisch beäugt wird, was ich total gut verstehen kann, sondern den Leuten einfach, wie gesagt, Methoden und Tools an die Hand zu geben, um die Probleme, die sie haben, wo sie selbst einfach den Schmerz spüren, direkt auch zu beheben und direkt selbst auch angehen zu können.
Und wenn du mir mal hilfst, nochmal neue Narrative. Ihr habt quasi ja ein Magazin, wo also brutales Wissen, glaube ich, drinsteckt, wo viel drinsteht zum Abschauen, zum Testen und so weiter. Jetzt bist du quasi Organisationsentwicklerin für Unternehmen. Ja. Das heißt, wie ist da der Brückenschlag? Also nehme ich mal mit so in euer Unternehmen, in eure Struktur, weil ich glaube, dass ihr euer Magazin ja wahrscheinlich brutale Inspiration schafft, die Leute anstupst, für neue Narrative sorgt. Also ich finde den Titel ja, aber es gibt wahrscheinlich keinen besseren Titel, weil es genau wahrscheinlich auch das braucht. Wir kommen nochmal gleich zum Wort Narrative. Aber wie ist der Brückenschlag? Also wie seid ihr aufgestellt? Wann kommst du ins Spiel? Wann habe ich mit dir zum Beispiel auch keine Berührungspunkte? Also wie funktioniert quasi euer Modell?
Voll. Also du hast dann mit mir keine Berührungspunkte, wenn du einfach das Magazin liest, damit eine gute Zeit hast und dich inspiriert fühlst. Dann freue ich mich und dann siehst du vielleicht irgendwo ganz hinten ein Foto von mir. Okay. Aber dann werden wir wahrscheinlich relativ wenig Kontakt miteinander haben. Neue Narrative ist unser Herzprodukt, wenn du so willst. Das ist auch womit wir angetreten sind, weil wir gesagt haben, also das war damals, ich glaube, das ist aus so einem Spaß heraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Magazin entwickeln, so als Gegenprodukt zum Manager-Magazin, um wirklich eine neue Welt aufzumachen, wie wir Arbeit neu denken können und wie wir auch wirklich eine menschenzentrierte, sinnstiftende Arbeitswelt gestalten können. Also das heißt, uns ging es immer schon darum, und deswegen heißt das Ding auch neue Narrative, auf der einen Seite diese alten Narrative aufzubrechen und dementsprechend neue Erzählungen, neue Bilder anzubieten, was wir damit meinen, wenn wir von Führung sprechen, wenn wir von Leistung sprechen, wenn wir von Beziehungen in Organisationen sprechen, wenn wir von Geld und Impact sprechen. Das ist mal das eine. Sondern wir wollten auch immer schon ganz konkrete Ideen und Impulse und Methoden an die Hand geben, wie es denn auch gelingen kann. Also das war immer unser ganz großer Anspruch, dass wir nicht nur eben Altes aufbrechen wollen und inspirieren wollen. Und dann fühlst du dich vielleicht inspiriert und durch den ein oder anderen Impuls angeregt, sondern wir wollten auch direkt durch die Art und Weise, wie wir die Magazine aufbauen, auch konkrete Handlungsoptionen mit an die Hand geben, zu sagen, hey Marco, wenn du das Gefühl hast, du möchtest eben Führung in deiner Organisation neu denken, dann fang doch mal so an. Dann könnte das doch eine Methode sein, um erstmal vielleicht so eine Art Statusanalyse zu machen, wie was Führung für euch überhaupt bedeutet und wo ihr euch hin entwickeln möchtet. Und dementsprechend war es immer unser großer Wunsch, da auch konkret wirksam zu sein mit der Art und Weise, wie wir die Magazine gestalten und aufbauen. Bedeutet ganz konkret, jedes Magazin ist aufgebaut wie ein Workshop. Wir starten immer mit einem Check-in. Wir geben immer natürlich auch Impulse in Form von Artikeln mit rein, aber auch eben ganz konkrete Methoden, die du hier und heute in dein Team bringen kannst, also die so niederschwellig sind, dass du kein Vorwissen brauchst als Organisationsentwicklerin oder in der Facilitation von Workshops, um sie direkt anwenden zu können. Wir haben auch Raum für Reflexion in den Magazinen und wir enden auch immer mit einem Checkout. Also sprich, es ist wirklich wie ein interaktiver Workshop aufgebaut mit konkreten, praktischen Methoden, aber auch eben Impulsen, Artikeln oder Fallstudien von Organisationen, die es schon anders gemacht haben, um auch zu zeigen, hey, es funktioniert auch im Großkonzern und es funktioniert auch in einer Verwaltung oder in einem Parlament oder in einem kleineren Handwerksbetrieb. Und um hier nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir haben irgendwann, nachdem wir, ich glaube, so bei der 10. Ausgabe waren, ich weiß nicht genau, nagelt mich nicht drauf fest, aber das Feedback auch bekommen, hey, eure Magazine sind super spannend und super cool und es bringt uns total weiter und inspiriert uns sehr. Gleichzeitig wollen wir aber nicht nur immer einzelne Themen beleuchten, weil jedes Magazin hat ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel eben Leistung, Geld, Macht, Führung, Fehler, Mut, also alles, was wir an Narrativen oft brechen und eben neu bespielen oder eben neue Narrative in dem Bereich anbieten wollen, sondern wir brauchen eigentlich euer gesammeltes Wissen als Methodenbaukasten, als Plattform, damit wir nicht nur das, was ihr als Thema gerade bespielt, bearbeiten können in der Organisation, sondern wirklich Methoden nutzen können, die uns bei dem Thema weiterbringen, was uns jetzt gerade beschäftigt. Weil wir haben ja ein Stück weit immer durch das Magazinthema auch vorgegeben, worum es gehen soll und wie du eben dieses Thema bei dir in der Organisation bearbeiten kannst. Und natürlich haben wir uns da auch viel Mühe gegeben, das ein bisschen weiter zu bearbeiten und nicht sehr nischig aufzubauen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt gerade eben wie aktuell ein Magazin zum Thema Regeneration herausgebracht haben, wo es nicht nur um das Thema regenerative Geschäftsmodelle, sondern auch regenerative Führung oder persönliche Regeneration im Sinne von, wie kann ich meine Batterien aufladen, geht, sondern du dich gerade damit beschäftigen möchtest, was der Purpose eigentlich deiner Organisation ist und wie du das runterbrechen kannst in eine Strategie, die alle abholt, die ambitioniert ist und motivierend wirkt, dann braucht's mehr als das oder dann braucht's auch etwas anderes. Und das war so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen eine Tool-Plattform mit unserem gesammelten Wissen, mit allen Methoden, die wir kennen und von denen wir glauben, dass ihr sie braucht, für eben alle Bereiche eurer Organisation, von Purpose über Strategie, über Beziehungen, Werte, Strukturen, Prozesse, Feedback-Kultur, Produktivität. Und ihr greift euch das raus, was ihr gerade braucht. Mhm. Und so ist eben die Plattform Nine Spaces entstanden, an der ich gerade am meisten mitwirke, eben als Inputgeberin für das, was ich glaube, was Organisationen brauchen, und gleichzeitig eben auch als Begleitperson für Organisationen, die mit dieser Tool-Plattform arbeiten. Und wenn du sagst, hey Liz, ich hätte total Lust, die Plattform für euch auszuprobieren, dann haben wir persönlich miteinander zu tun.
Okay. Glaubst du dann, dass jede Organisation für sich auch erstmal ein Hauptnarrativ finden muss?
Ja. Mhm. Also nicht muss. Ich bin immer ein Fan davon, das Wort muss so wenig wie möglich zu verwenden, weil ich glaube, nichts muss in Bezug auf Organisationen. Also ich glaube auch nicht, dass Selbstorganisation sein muss, um überlebensfähig zu sein. Ganz wichtig. Ich glaube aber, dass es wahnsinnig wertvoll ist und unglaublich verbindend sein kann, wenn wir ein gemeinsames Narrativ haben und leben, wer wir sind als Organisation, was das konkret bedeutet, Also sprich, wofür sind wir da? Wozu tragen wir bei? Wie leben wir die Werte? Also was sind unsere Werte und wie leben wir die in der Organisation? Und wenn wir uns darüber nicht nur Geschichten erzählen können, sondern alle auch die gleiche Vorstellung davon haben, was das bedeutet, ganz konkret, dann glaube ich, dass das eine unglaubliche Kraft entwickeln kann und einen unglaublichen Zug in die gleiche Richtung. Und das ist ja das, was wir am Ende auch erreichen wollen, dass wir uns angetrieben fühlen von etwas, was vielleicht noch größer ist als das, was wir heute sind, dass wir uns auch wohlfühlen miteinander, sprich, dass ich den Eindruck habe, dass ich als Person, als Individuum in der Organisation gesehen werde, dass ich meine Werte hier leben kann oder zumindest meine wichtigsten Werte auch kongruent sind mit den Werten meiner Organisation und dass ich mich mit dem, wofür wir als Organisation stehen, eben auch persönlich verbinden kann und weiß, welchen Beitrag ich leisten möchte innerhalb dieses Narrativs, innerhalb dieser Vision. Und auch, wo mein Platz ist. Also wo kann ich meine Stärken bestmöglich einsetzen? Wofür trage ich Verantwortung? Sprich, wo kann ich am wirksamsten sein innerhalb der Organisation? Und bin ich auch, Thema Be Proud, am Ende des Tages stolz darauf, wozu ich beitrage? Und ich glaube, dass Narrative da sehr wirksam sind, nicht nur um die Menschen, um wirklich einen starken Beziehungsraum, das klingt vielleicht esoterisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, aufzubauen in der Organisation, sondern auch, um die richtigen Menschen im Außen anzuziehen. Weil je stärker das Narrativ im Innen wirkt und ich das auch nach außen transportiere, desto besser passen die Menschen, die sich über Stellenanzeigen angesprochen fühlen, dann auch am Ende zu uns. Und auch die KundInnen oder PartnerInnen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Also ich glaube, dass das nicht nur ein nettes Beiwerk ist, damit wir uns alle irgendwie wohler fühlen und wir dann irgendwie so eine rosa-rote Bubble aufbauen können, in der wir alle eine feine Zeit zusammen haben. Klar ist das super. Aber ich glaube, dass es in unserer heutigen Welt auch extrem wichtig ist, eine klare Message auch nach außen zu bringen, eine klare Positionierung auch nach außen zu transportieren, wer wir denn sind über unsere Produkte hinaus.
Ja, weil ich glaube nämlich, bei uns ist ja auch so im Alltag als Marke- und Kulturentwickler, wenn wir eben das Narrativ oder egal wie du es nennst, ne, also einfach diesen Mittelpunkt dieser Organisation, wenn es den quasi nicht gibt, dann tue ich mir immer ultra schwer, überhaupt für so Firmen arbeiten zu können. Also ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich weiß gar nicht, wir reden jetzt über Führungskultur. Okay, welche Führungskultur? Also man kann die jetzt wieder entwickeln, aber auf was basiert die denn zum Beispiel? Also mir fehlt dann quasi immer so dieser Mittelpunkt quasi. Wie geht's denn dir damit, wenn du heute Firmen praktisch begleitest, die zum Beispiel jetzt, also bin auch bei dir, es muss nicht sein, aber wo beginnst du dann mit so einer Organisation, wenn du merkst, hey, die haben nicht diesen Mittelpunkt? Also welchen Ansatz der Beratung verfolgst du quasi dann?
Ich fange immer da an, wo der Schmerz am größten ist. Ich glaube, das ist so eine Grundregel. Bedeutet konkret, ich mache mit den Teams oder mit den Organisationen, mit denen ich arbeite, erstmal eine Art Standortanalyse. Das heißt, ich frage die erstmal aus und höre ganz viel zu, weil ich erstmal verstehen will, wo stehen die denn heute? Und wo läuft es denn gut? Also was funktioniert für die, ohne das zu verurteilen? Es kann ja, wie gesagt, sein, dass sie dass das eine super bürokratische Verwaltungsstruktur ist. Mhm. Aber das funktioniert extrem gut für die. Einfach weil die Menschen dazu passen, die in diesem Team, in dieser Organisation tätig sind. Aber es kann ganz andere Herausforderungen geben, wie zum Beispiel, was ist da so ein klassisches Beispiel? Ich glaube, Feedbackkultur ist immer so ein Klassiker. Dass zwar die Prozesse gut laufen und alle eine gute Vorstellung davon haben, was ihr Job ist und sich dadurch auch irgendwie motiviert fühlen, aber alle irgendwie feststellen, wir haben Konflikte oder Probleme innerhalb des Teams oder auch teamübergreifend und keiner spricht drüber. Oder alle sprechen drüber, aber nicht miteinander, sondern immer nur in der Kaffeeküche sprechen wir über den Kollegen, der schon wieder irgendwas nicht rechtzeitig abgeliefert hat, weswegen wir uns ganz laut darüber und gerne echauffieren. Das wäre so ein Klassiker. Das ist in ganz vielen Organisationen immer noch leider vorherrschend, weil es ist auch schwer, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ich glaube, es ist richtig, richtig schwierig und erfordert ein hohes Level an, wenn du so willst, menschlicher Reife, in Konfliktsituationen super souverän zu sein. Genau, aber unabhängig davon, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich schaue mir immer zu Beginn an, wie sieht die Ist-Situation aus, bezogen auf unterschiedliche organisationale Bereiche. Also haben die einen klaren Purpose, wissen die, wofür sie da sind? Haben die eine Vision? Brauchen die eine Vision? Mhm. Also ist das auch etwas, was irgendwie Relevanz hat für das Team, für die Organisation? Welche Menschen sind da am Start? Wodurch fühlen die sich motiviert? Fühlen die sich gerade motiviert durch das, was sie tun? Haben die klare Werte für sich definiert und sind es nicht nur irgendwelche schönen ersten 1 bis 10 Listen, sondern wissen auch alle, was das in Verhalten übersetzt konkret bedeutet. Mhm. Und sprechen wir eben, Thema wiederum, Feedback sprechen wir auch an, wenn wir Verhalten beobachten, das dem nicht entspricht. Mhm. Wie gut funktionieren die Prozesse, wie gut funktioniert die Führung und Zusammenarbeit. Und das ist wirklich erstmal nur ein gemeinsames Ankommen und draufschauen, wo stehen sie denn heute? Mhm. Und dann eben ein kritisches Hinterfragen oder ein Deep Dive oder ein näheres Hinschauen in die Problembereiche. Also wo hakt's? Wo kommen die Teams immer wieder an einen Punkt, wo sie merken, da funktioniert's nicht, da haben wir, da läuft's nicht effizient, da läuft's nicht rund, da haben wir, wie gesagt, immer wieder Konflikte oder auch Zeitverlust. Also dass wir unendlich lang an einem Thema sitzen und eigentlich das Gefühl haben, das könnte anders, besser oder schneller gehen. Und dann würde ich dort ansetzen und schauen, was könnte helfen. Und das ist auch eher völlig undogmatisch. Also ich würde niemandem eben eine Selbstorganisation oder eine andere Organisationsstruktur aufzwingen, sondern immer dort beginnen, wo es schmerzt und wo sie sich, wie gesagt, auch Veränderung wünschen. Und so ist auch unsere Tool-Plattform aufgebaut. Also dass wir niemanden in eine richtige, dass wir generell nicht glauben, dass es eine richtige Richtung gibt oder ein richtiges Organisationsmodell, sondern dass wir Methoden und Tools für eben unterschiedlichste Themen zur Verfügung stellen wollen, aber mit dem Ziel, dass die Teams, dass die Menschen ihre eigenen Antworten darauf finden und schauen, was ist denn für sie in ihrer Struktur, innerhalb ihrer Kultur eine gute Lösung. Mhm. Mhm. Das heißt, wir wollen eher einen ganz großen oder ein großes Augenmerk auf Befähigung setzen, als ein Framework anzubieten, das sie implementieren können. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Beantwortet das deine Frage, Marco?
Ja, schon mal. Es ist sehr, sehr gut, vor allem vom Vorgehen her. Und wenn wir mal zu euch zurückkommen, was ist denn euer großes Narrativ, was drüber steht? Also man liest bei euch oder man bekommt bei euch viel so mit, das bewusste Wirtschaften. Ne? Man bekommt bei euch viel auch Kontext zu Thema New Work und so weiter. Gibt es bei euch ein Hauptnarrativ, wo ihr quasi die ganze Organisation quasi ausrichtet? Weil ich glaube, man merkt bei euch schon, diese Richtung ist klar, glaube ich. Ne? Also die, glaube ich, seid ihr euch ultra bewusst, weil es ja auch in eurem Titel mehr drin steht. Aber was ist so praktisch dann euer Antrieb quasi? Also geht es bei euch wirklich, sage ich mal, wir merken es bei uns auch, die Facette kann ja riesig sein. Also wenn wir sprechen über neues Bewusstsein für die Wirtschaft, ist es ein Feld und ihr seid wahrscheinlich auch immer so ganz nah dran, dass ihr immer so an so Persönlichkeitsentwicklungsthemen schrammt oder sogar vielleicht sogar voll reingeht. Also was ist dann praktisch das, was bei euch so oben drüber steht, dass ihr praktisch für euch trotzdem so in die gleiche Richtung läuft, und trotzdem aber auch vielleicht schafft, auch hier und da mal Nein zu sagen. Also wir merken es bei uns, das Nein sagen ist ultra schwierig, wenn der Narrativ praktisch zu groß ist. Ne? Also wenn du praktisch eine große Welt anbietest, dann wird es unten drunter echt schwer, wenn verschiedene Menschen das Narrativ auch praktisch unterschiedlich interpretieren.
Ja, also ich glaube, dass für uns das Narrativ eben eine Mischung ist aus unserem Purpose, aus unserer Vision und aus unserer Strategie. Also das findet sich in diesen drei Bausteinen, die wir für uns sehr, sehr stark und klar auch formuliert haben.
Und dann hast du also quasi auch da die Leitplanken quasi da, ne? Das sind praktisch schon diese Hauptströmung dann quasi, ne?
Genau. Also dass wir auf der einen Seite sagen, wir wollen mit hammergutem Content eine Wirtschaft gestalten, die gut für alle ist. Das ist das, was uns alle antreibt. Das ist unser innerer Kompass oder unser Purpose, wie auch immer du es nennen möchtest, der uns alle morgens aus den Betten holt und mit dem wir uns alle verbinden können. Und der, nach dem wir uns auch immer ausrichten. Also das ist mal die Basis. Und die Vision, wir haben natürlich fürs Magazin eine Vision definiert, genauso wie wir für unsere Tool-Plattform Nine Spaces eine Vision formuliert haben. Vision bedeutet für uns, wie sieht die Welt in 3 bis 5 Jahren aus? Also was wollen wir mit unserem Produkt, zu welcher Welt wollen wir mit unserem Produkt in 3 bis 5 Jahren beigetragen haben? Und das ist auch etwas, wo wir selber sehr viel Zeit darauf verwenden, dass wir das wirklich nicht nur ausformulieren, sondern dass wir auch Gefühle, also dass wir auch wissen, wie fühlt sich das an für uns? Wie sieht das konkret aus? Welche Bilder kommen da? Was ist dann wirklich konkret anders? Auch nicht nur innerhalb der Organisation, sondern auch wozu haben wir wirksam beigetragen in 3 bis 5 Jahren? Und dafür nehmen wir uns einmal im Jahr sehr viel Zeit, tatsächlich auch vor 2 Wochen, als wir uns für die Strategietage irgendwo in Brandenburg getroffen haben und wie ihr, glaube ich, letztes Wochenende uns auch ganz viel dazu ausgetauscht haben, wie das denn aussehen könnte. Weil natürlich, das verändert sich immer wieder. Die Welt, das hast du selbst auch schon gesagt, verändert sich irre schnell. Wir müssen uns, ich glaube, wir können nicht mehr wirklich gut Pläne machen, was auch fein ist. Aber wir können Hypothesen haben, wir können Ideen haben und wie gesagt, wir können auch vor allem Visionen haben, wozu wir denn beitragen wollen und was uns denn auch antreibt. Also nicht nur, was wir als realistisch empfinden, sondern auch, worauf wir stolz wären am Ende des Tages, wozu wir beitragen könnten. Und gleichzeitig, du hattest vorher auch angesprochen, halte ich es nicht nur für uns, sondern auch für jede Organisation als extrem wichtig, das dann auch runterbrechen zu können. Also was sind Thema Objectives und Key Results? Ich weiß nicht, ob ihr damit arbeitet, aber das ist also unsere Strategie.
Ja, genau. Also wir arbeiten praktisch nicht konkret damit mit der Methode, sondern wir haben einen anderen Ansatz, aber das stimmt, du musst wirklich, wenn es so das typische Bild da ist, von dieser Pyramide quasi, ne, von dieser Visionspyramide, musst du einfach runterkommen in den Alltag. Ne? Genau. Weil ansonsten, glaube ich, bleibt es einfach sehr abstrakt und du wirst es auch wahrscheinlich noch nicht erreichen in dem Moment. Ne?
Ja, richtig. Und das ist für uns auch entscheidend, um uns dann auch nicht zu lähmen und uns in diesen schönen Bildern zu verlieren, sondern dann wirklich zu schauen, was sind die 3 wichtigsten Ziele, die wir in den nächsten, lass es 4 Monaten, sind, erreichen wollen. Mhm. Und dann auch wieder dieses Thema Narrativ. Was bedeutet das konkret? Mhm. Und woher wissen wir, dass wir das auch erreicht haben? Und dann vor allem, nächster Schritt, was braucht's dafür? Mhm. Welche konkreten Projekte leiten sich daraus ab? Ist das realistisch? Haben wir genug Ressourcen dafür? Mhm. Gibt's vielleicht Ziele, die oder Projekte, die wir gegeneinander halten müssen, mhm. weil wenn wir wirklich Hand aus Herz ehrlich miteinander sind, schaffen wir nicht beides. Mhm. Und wie können wir auch die Kompetenzen, die Ressourcen, die wir im Team zur Verfügung haben, so aufteilen, dass alle Personen, die eben sinnvoll auch Verantwortung dafür tragen, dass das wirklich auch umgesetzt wird. Mhm. Also wie verteilen wir Verantwortung? Wie können wir sicherstellen, dass das, was gerade für uns auch wichtig ist und die nächsten Schritte, die wir miteinander gehen wollen, nicht nur für die klar sind, die dafür Verantwortung übernehmen werden, sondern der ganzen Organisation klar sind. Wie können wir es transparent machen? Wie können wir auch sicherstellen, dass wir die Prozesse so gut gebaut haben, dass wir uns gegenseitig updaten, wie wir Fortschritt machen, wo wir Hilfe brauchen, wo sich vielleicht etwas im Außen verändert hat, was sich auf mein Projekt auswirkt, mhm. wo wir eine Annahme getroffen haben, die heute überhaupt nicht mehr gültig ist. Mhm. Das heißt, wir vielleicht während des Jahres oder während des Quartals auch einen Richtungswechsel einschlagen müssen. Also das sind so die relevanten Fragen oder Dinge, die, glaube ich, dann auch dafür sorgen, dass es nicht nur schöne Narrative bleiben, die uns im Alltag verbinden, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass wir sie real machen, dass wir Ergebnisse erzielen.
Was wäre denn für dich, sage ich mal, 1, 2, 3, sage ich mal, Narrative aus der alten Welt, die du gerne eben neu hättest? Also welche Narrative begegnen dir immer wieder, die dich im Negativen triggern, nerven, wo du sagst, warum denken wir hier nicht um, warum ist das so schwer, oder also welche Themen quasi würdest du gern einfach umdrehen oder umkippen? Hm. Gibt ja sehr viele.
Es gibt sehr viele, ja. Ich glaube, ein Narrativ ist dieses Thema. Das Thema Leistung ist etwas, das mhm. mich und uns sehr beschäftigt.
Mhm. Spannend, ja. Mhm.
Weil wir messen die Wertigkeit von MitarbeiterInnen sehr gerne an der Frage, wie leistungsfähig mhm. sie sind. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Narrativ verändern können zu der Fragestellung, was ist denn der Beitrag der MitarbeiterInnen. Mhm. Das ist eine völlig andere Diskussion. Mhm. Und weil der Beitrag geht viel weniger in die Richtung, leiste ich viele Überstunden mhm. und bin deswegen ein wertvollerer Mitarbeiter oder eine wertvollere Mitarbeiterin. Das heißt, es wird nicht irgendwie an Zeit und so diesem Bild von ich reiße alle Projekte an mich gemessen mhm. und brennen dann irgendwann aus, weil das ist ja irgendwie das, ja. wozu dieses Leistungsnarrativ oder diese Leistungsdenke uns geführt ja. hat, sondern ich schaue mir eher an, habe ich MitarbeiterInnen, die sich gut selbst führen können, im Sinne von, die genau wissen, wo sie ihre Kompetenzen haben, wo sie ihre Stärken haben, die bereit sind, für diese Themen auch Verantwortung zu übernehmen, sich aber dann auch bewusst abzugrenzen und Nein zu sagen, wenn sie den Eindruck haben, es wird zu viel oder ihre Produktivität leidet. Ja. Oder und sich eben auf das beschränken, wo sie den Eindruck haben, da kann ich mit allem, was ich bin und allem, was ich mitbringe, den größten Beitrag leisten. Mhm. Das wäre für mich und gleichzeitig langfristig dabei gesund bleiben. So. Mhm. Und damit auch ein Vorbild sein für meine Kolleginnen und Menschen in meinem Team. Das wäre für mich so ein Narrativ, das ich gerne verändern wollen würde. Mhm. Ich würde gerne verändern, wie wir auf das Thema Erfolg schauen. Weil auch da hält sich das Narrativ sehr stark, dass Erfolg immer nur mit wirtschaftlichem Erfolg mhm. zu tun hat oder nur an wirtschaftlichem Erfolg gemessen wird. Und also da auch klar, verstehe mich nicht falsch. Wir sind in einer in einer Welt, wo wir natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein müssen. Aber die Frage ist auch immer, wollen wir uns nicht auch damit auseinandersetzen, eben auch da Wirkung, wozu wir beitragen als Organisation, wie gut es unseren MitarbeiterInnen geht, wie lange sie auch im Unternehmen bleiben, sich weiterhin motiviert fühlen, ihr Potenzial entfalten können. Und das meine ich nicht nur als der gesagte Phrase, sondern ich habe wirklich Strukturen, die darauf schauen, was MitarbeiterInnen nicht nur mitbringen, also sprich, wie wir stärkenbasiert Rollen verteilen können, sondern auch, wo sie hinwollen und wie ich Strukturen dafür schaffen kann, dass wir sie weiterentwickeln. Ist das nicht etwas, was wir auch als Erfolgsfaktor für uns definieren wollen? Mhm. Und auch genauso die Frage, was die mentale Gesundheit unserer MitarbeiterInnen betrifft. Also wollen wir nicht nur Strukturen finden, die sicherstellen, dass unsere MitarbeiterInnen nicht ausbrennen, sondern vielleicht sogar Energie aus ihrer Arbeit beziehen. Mhm. Das ist ja der regenerative Ansatz.
Ja.
Wäre es nicht vielleicht verrückt und idealistisch, aber auch spannend gedacht zu schauen, eben wie können wir eben Arbeit und unsere Organisation so aufbauen, dass ich nicht mit, also quasi, dass ich nicht müde und mit weniger Energie nach Hause gehe, sondern wirklich gestärkt, dass die Organisation zu einem Leben beiträgt, dass ja, das nicht nur menschenzentriert ist im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, ich bin wichtig, sondern dass mir auch Energie zurückgibt, die ich dann natürlich wieder gut auch in die Organisation investieren kann. Also das ist ja auch ein positiver Kreislauf, den ich damit bauen kann.
Ja.
Genau, also das ist einfach so die Frage, was bedeutet Erfolg für mich als Organisation? Woran messe ich das? Und dann auch die Haltungsfrage, ist mir bewusst, wie wichtig all diese Dinge auch auf den unternehmerischen Erfolg meiner Organisation sind? Und ich glaube, das ist wirklich so ein Paradigmenwechsel, den es dafür braucht.
Ja, und ich glaube, dass viele auch, die wo noch, sage ich mal, bewusst mal negativ formuliert, die auch noch in diesem alten Muster, in dem alten Narrativ unterwegs sind, die brauchen, glaube ich, Erlebnisse, dass es eben auch anders geht. Also bei uns ist es ja auch so, bei uns hängen auch immer ganz schlaue Sprüche an der Wand dran, ne, dass bei uns praktisch der Mensch vor dem Geld kommt. Ich glaube, der Einzige, wo das immer bestätigen kann, ist unser Steuerberater, dass das so ist. Aber wir müssen das selber für uns ja auch immer wieder erfahren, dass das eintrifft.
Genau.
Ansonsten schenkst du praktisch diesem neuen Narrativ nur ganz schwer Glaube, weil du brauchst auch immer diese Bestätigung, hey, wir sind ja ganz schlau und haben ja ganz neue Sätze hier an der Wand stehen, aber wenn sie natürlich nicht funktionieren, dann wird es sich auch schwer. Und ich bin auch dabei, wir brauchen auch natürlich immer unsere, ich nenne es immer, wirtschaftliche Gesundheit als Unternehmen. Ne? Aber trotzdem denke ich mir auch immer, wenn halt nur am Ende dieser Erfolg gemessen wird, an der Marge, am Gewinn oder wie auch immer, dann ist es für mich kein erfolgreiches Unternehmertum nicht. Also ich glaube, da gehört einfach mehr mittlerweile dazu. Aber ich glaube, die, wo in der, ne, nochmal kurz in Anführungszeichen gesetzt, in der alten Welt noch leben, brauchen, glaube ich, die Erlebnisse, dass es, glaube ich, eintreffen könnte. Ansonsten glaube ich, ist dieses Thema der Narrativbewegung echt schwierig. Zum Beispiel merken wir das auch immer bei so Transformationsprozessen. Die lassen das gerne mal zu, probieren das gerne mal aus, aber dann brauchen die auch irgendwie ein Erlebnis, dass es funktioniert. Weil ansonsten bröckelt das Ganze ganz schnell wieder. Und dann zurückgehen in eine alte Welt, ne, also auch wieder nicht böse gemeint, aber in die alte Welt zurückzugehen, dann wäre es, glaube ich, umso schwieriger, weil dann verlässt du quasi gewisse Hoffnungen und gewisse, hey, Aufbruchsstimmung und so weiter. Ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig. Und wie du auch schon erwähnt hast, wir arbeiten bei uns zum Beispiel ganz viel mit so Wörtern wie Beziehungskonto oder wie du auch sagst, Energie aufladen oder entladen. Was ist denn für dich ein Energieräuber? Also was zieht denn einer Liz quasi wirklich Energie raus, wo du sagst, Leute, das kann ich jetzt nicht jeden Tag 3-4 Stunden machen, weil dann habe ich hier quasi ein Problem mit meinem Energieaushalt. Du hast ja einen sehr energieraubenden Job. Also vielleicht siehst du das anders, aber bei uns ist es auch so, wir arbeiten viel mit Menschen, wir können nur über die Menschen die Veränderung bewirken und das kostet uns Energie. Wenn wir einen Kunden haben, der uns wertschätzt, kommt gerne auch Energie zurück, aber was, wo du sagst, Mensch, Leute, das kann ich jetzt nicht jeden Tag mehr Stunden machen, weil sonst haben wir hier ein Problem mit List.
Oh, Also ich würde mal behaupten, dass ich grundsätzlich sehr, sehr viel Energie zur Verfügung habe und auch durch meinen Job sehr viel Energie beziehe, wofür ich sehr dankbar bin. Und gleichzeitig, das ist spannend, ja, ich glaube, also was ich am meisten liebe, sind Beratungssituationen, also so diese 1:1-Gespräche mit Menschen in Organisationen, die echt was bewegen wollen. Boah, das gibt mir richtig Energie.
Also ein Gespräch quasi in der Qualität, ne? Also wirklich in der
Ja.
Qualität.
Ja. Und gleichzeitig, was mich Energie kostet, spannenderweise sind Meetings, wo wir viel über Strategie sprechen. Also ich bin wirklich jemand, ich bin total gerne mehr im Hier und Jetzt. Und ich will umsetzen. Und ich will Menschen das Gefühl geben, dass du mit kleinen Schritten ganz, ganz viel verändern kannst. Und ich habe dementsprechend einen ganz starken Zug nach vorne. Und deswegen proklamiere ich auch immer eben diese kleinen Mini-Change-Projekte im Vergleich eben zu großen Transformationsprojekten, weil ich daran nicht glaube. Und schau immer, wo können wir hier und heute schon etwas für dich oder für dein Team verbessern? Wie können wir heute schon deine Welt bereichern oder deine Arbeitsprozesse ein Stück weit besser gestalten? Und ich merke gleichzeitig, dass ich manchmal dann eher so in Planungsmeetings, wo es um die Frage geht, was machen wir so die nächsten Monate oder Jahre? Ja, ich fühle mich total durch unsere Vision angetrieben, aber da bin ich manchmal raus. Also da verliere ich mich manchmal so in diesem Unkonkreten, weil ich glaube, ja, ich bin lieber direkt im
Im
Geschehen.
Geschehen, ja. Mittendrin. Mittendrin,
Mittendrin.
mittendrin, ja.
Ja, weil ich glaube eh auch nicht so an diese Meilensteine und was machen wir als nächstes und so. Klar ist es wichtig und wir müssen uns auch alle miteinander gemeinsam ausrichten und auch sicherstellen, dass wir in die gleiche Richtung unterwegs sind. Super. Aber ich bin ein großer Fan davon, einfach anzufangen und eher immer zu schauen, was ist der nächste Schritt. Eher so dieses evolutionäre Denken.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.